Guten Morgen, liebe Gemeinde. Lasst uns in der Bibel die Stelle Psalm 73, die Verse 25 und 26 lesen. Psalm 73, die Verse 25 und 26. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Es ist eine Feststellung von Asaf, ein führender Chorsänger von König David. Heute würde man auch einen Lobpreisleiter nennen. Diese Feststellung ist mein Wunsch für uns alle, dass du zu diesem Schluss kommen kannst, egal in welcher Verfassung du gerade hergekommen bist. Lass uns erstmal beten. Vater, ich danke dir für das Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns jetzt zusammensammelst, Herr, wo wir gerade sind, dass wir auf dein Wort hören dürfen, Herr, das uns vereint, Herr, das uns wieder zu einer Gruppe macht, Herr, das uns wieder zu einer Einheit macht, Herr, dass uns dort abholst, wo wir sind, Herr. Nichts ist zu weit für dich, dafür danke ich dir, Herr. Ich bitte dich jetzt, jeden Einzelnen zu segnen, Herr, dass wir dahin kommen, wo du uns hinhaben möchtest, Herr. In Jesu Namen bete ich dafür an. Amen. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Es ist eine Einstellung, die ich in meinem Leben anstrebe. Die Betonung liegt auf Anstreben, denn es ist nicht immer leicht, sich voll und ganz fallen zu lassen und Dinge aus der Hand zu geben und abzuwarten, bis Gott handelt. Die Haltung, in jedem Moment sagen zu können, Herr, du bist alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Das ist etwas, wonach wir alle streben sollten. In der Bibel finden wir viele Geschichten, in denen es darum geht, Gott zu vertrauen. Und wir sehen auch immer wieder, was passiert, wenn Menschen Gott vertrauen. Wir sehen, dass sie am Ende siegreich aus den verschiedensten Situationen herausgehen. Wir wissen tief im Inneren, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Trotz Vertrauen zu fassen. Ich möchte heute auf keinen dieser vielen Geschichten in der Bibel eingehen. Wir bleiben heute im Psalm 73. Wenn wir uns den gesamten Kapitel anschauen, stellen wir fest, dass Asaf etwas durchlebt, was viele Christen heutzutage auch durchleben. Die einen laut wie Asaf, die anderen leise, ohne dass jemand mitbekommt. Das Ziel dieser Predigt ist, dass du heute einige Impulse bekommst, die du aufgreifen kannst, wenn du dich verloren und vergessen fühlst. Und falls das aktuell nicht der Fall bei dir ist, mach dir Notizen, denn diese Momente tauchen im Leben eines Christen immer wieder auf, auch wenn du kein Christ bist. Es ist dann immer gut zu wissen, dass man einen Schlachtplan hat. Asaf beginnt folgendermaßen, Psalm 73, die ersten beiden Verse, 1 bis 2. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Als Chorleiter kennt Asaf seinen Gott sehr gut. Er kennt all die Geschichten, die Israeliten mit Gott durchlebt haben. Er weiß, dass Gott sie nie alleine gelassen hat. Er weiß, dass Gott ein guter Gott ist. Und er will das auch nicht bestreiten. Er weiß, dass Gott immer bei ihnen gewesen ist. Auch wenn die Israeliten immer wieder dachten, Gott sei weg und sich dann ihren selbstgemachten Götzen hinwendeten. Er kennt seinen Gott und trotzdem wäre er fast ins Straucheln geraten. Fast hätte er den guten Weg verlassen. Fast hätte er seinen Halt verloren. Aber wie kam es dazu? Psalm 73, die nächsten Verse, 3 bis 12. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie mit zynischen Worten. Sie setzen jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf, wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts, wie sollte er auch. Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Asaf schaut auf seine Umgebung und sieht Menschen, die so gar nichts mit Gott zu tun haben wollen. Nicht nur das, sie verhöhnen Gott, aber trotzdem geht es ihnen gut. Vielleicht schaut er sogar mit etwas Neid auf den Reichtum dieser Menschen. Er sieht, dass sie stolz sind auf das, was sie sind, obwohl es sogar ihre schlechten Taten sind, auf die sie stolz sind. Er sieht, dass sie bekannt sind. Er stellt fest, dass viele ihnen nachlaufen und ihren Worten folgen. Sogar seine Geschwister, sogar Gottes Volk lässt sich verführen. Das macht ihn wütend und zugleich ist er auch erschüttert. Als er all das sieht, fängt er an zu straucheln, weil eine Welt für ihn zusammenbricht, weil seine Welt zusammenbricht. Wie sah die Welt von Asaf aus? Psalm 73, 13 bis 15. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist es schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. In Asafs Welt war Asaf ein treuer Diener Gottes. Er hatte ein reines Gewissen bewahrt. Er hat sich an alle Regeln und Gesetze Gottes gehalten. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Er hat Gottes Worte in seinem Herzen bewahrt. Es muss ein Leben gewesen sein, dass es sich lohnt zu leben. Ein Leben, das er sich bereits am frühen Morgen gefreut hat zu leben, weil er frei war von allem Negativen. Und das ändert sich, als er um sich schaut. Er freut sich nicht mehr auf den Tag. Er hat plötzlich keine Lust mehr, überhaupt den Tag zu beginnen. Asaf schaut auf seine Umgebung und wird innerlich unruhig. Er fängt an, alles in Frage zu stellen. Er grübelt. Er stellt seine bisherige Lebensweise in Frage. All mein Dienst, all meine Hingabe für Gott, war das alles umsonst? Egal wie hart und treu ich meinem Gott bin, den Gottlosen geht es ja viel besser. Sie verdienen mehr, sie haben mehr Wohlstand, sie sind beliebter. Sie sind bekannt und genießen die Vorzüge, die diese Welt zu bieten hat. Während ich, treuer Diener, alle Regeln beachte und Opfer bringe und dafür auch noch Anfeindungen erlebe. Es ist nicht nur so, dass ich nicht bekannt bin, die wenigen Leute, die mich kennen, lehnen mich sogar ab. Sie lehnen das ab, was ich zu sagen habe. Kommt dir hiervon irgendetwas bekannt vor? Hattest du die Gedanken schon mal, wenn du auf Menschen schaust, die anscheinend besser dran sind als du mit deinen christlichen Werten und deinen Vorstellungen? Oder was ist mit den Geschwistern, von denen du weißt, dass sie nur ganz oberflächlich Christen sind? Du weißt es, weil sie es offen zur Schau stellen, wie die Menschen, von denen wir gerade gelesen haben. Die Sonntagschristen, die sonntags ihren Dienst tun, als wären sie Engel auf Erden, aber in der Woche leben sie ihr Leben, das mit Gott nichts zu tun hat. Hattest du diese Situation schon mal erlebt? Ihnen geht es bestens, aber du hast ständig Probleme, obwohl du alles richtig machst. Menschen, die einen auf fromm machen, aber außerhalb der Kirche machen, was sie wollen. Denen geht es gut und du fragst, was mache ich falsch? bin doch meinem Gott treu. Ich bete für eine Beförderung und mache meine Arbeit immer gut und habe die besten Bewertungen, aber die Beförderung bekommt der, der sich beim Chef einschleimt und immer dann auftaucht, wenn die ganze Arbeit durch mich getan ist und es dann wie seine Arbeit darzustellen. Sind das vielleicht deine Gedanken? Ich bin ständig beim Arzt und muss so viele Medikamente nehmen und mit den Nebenwirkungen und den Schmerzen klarkommen. Aber dann gibt es die, die Gott gar nicht kennen wollen und sie sind gesund, sie leiden nicht, sie müssen nicht zum Arzt. Sie genießen ihr Leben. Asaf gerät ins Straucheln. Wie sieht es bei dir aus, wenn du auf diese Welt blickst? Es ist ja oft nicht so, dass die Gedanken so plötzlich kommen. Es ist ja ein Prozess, du siehst hier einen Punkt und dann siehst du da einen Punkt. Und egal, wo du hinschaust, du bist derjenige, der immer schlechter dran ist. Du bist immer derjenige, der den Kürzeren zieht. Und irgendwann brechen all diese Fragen aus dir heraus. Aber Asaf tut hier etwas Vorbildliches, was wir alle auch tun sollten. Suchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen gut und den Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar. Entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Hier findet ein Perspektivwechsel bei Asaf statt. Als Asaf zu straucheln beginnt, sucht er die Gegenwart Gottes auf. In der Gegenwart Gottes erhält er eine andere Sichtweise auf die Dinge. Der Blick auf unsere Umgebung kann uns in eine tiefe Depression stürzen, weil wir die Dinge oft aus der falschen Perspektive sehen. In Gottes Gegenwart ändert sich die Perspektive, aus der du auf deine Umgebung schaust. In Gottes Gegenwart lernst du die Dinge im Licht der Ewigkeit zu betrachten und die Dinge, die uns zuvor als ein riesiges, unlösbares Problem erscheint, sind im Licht der Ewigkeit plötzlich gar nicht mehr so relevant. Die Prioritäten ändern sich, wenn du die Gegenwart Gottes aufsuchst. Dein Blick auf die Gegenwart ändert sich. Dein Blick auf dein Zukunftsbild ändert sich. So wie es bei Asaf passiert. Der letzte Teil des Kapitels, Psalm 72, 23 bis 27. Jetzt aber bleibe ich bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du, Gott, doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Das ist soweit der Psalm 73. Ein Diener Gottes, der sein Glaubensleben lebt, ein Diener Gottes, der seinen Blick immer auf Gott hat, ein Diener Gottes, der dann auf seine Umgebung schaut und beginnt zu straucheln. Und er gerät ins Straucheln, weil er auf dem ersten Blick alles vergebens aussieht, alles, was er tut. Hat das alles überhaupt einen Sinn, fragt er sich. Aber dann blickt dieser Diener auf Gott und Gott gibt ihm eine neue Perspektive. Gott gibt ihm neue Kraft, um die Gegenwart zu bewältigen. Gott gibt ihm eine neue Vision, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Kraft für die Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft. Und diesen Segen sollst du auch heute empfangen. Kraft für die Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft. Ich möchte dir heute drei Punkte vorstellen, die ich aus diesem Kapitel herausziehe. Erstens, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann suche die Gegenwart Gottes auf. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann suche die Gegenwart Gottes auf. Tu alles, was du tun kannst. Aber wenn du mit deinem Können und deinen Möglichkeiten am Ende bist, verpasse nicht, die Angelegenheit in Gottes Hände zu legen. Und genau hier scheitern viele Menschen. Sie haben ein Problem, sie kämpfen, sie tun und machen, aber wenn es zu dem Punkt kommt, sich auf Gott zu verlassen und ihm die Angelegenheit zu übergeben, zögern viele, weil sie zu stolz sind oder sogar, weil sie diesen Gott nicht kennen, der ihnen helfen kann. Ladet all eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Und wie ladest du deine Sorgen ab? Durch ein Gebet, das du jederzeit und überall sprechen kannst, laut oder in Gedanken. Und damit wären wir beim zweiten Punkt. Gebet verändert deine Sichtweise auf das Problem. Gebet verändert deine Sichtweise auf das Problem. Gebet verändert meinen Blick auf Gott, auf diese Welt und auf meine Zukunft. Wir sollen nicht auf unseren Mangel schauen. Ich habe vielleicht nicht die beste Gesundheit, aber ich habe einen Gott, der heilen kann. Auch wenn er mich nicht sofort heilt, spätestens dann, wenn ich ihn sehe, werde ich geheilt sein. Ich bin vielleicht nicht reich, aber ich bete einen Gott an, der aus nichts alles erschaffen kann. Ich erlebe das vielleicht nicht auf der Erde, was es bedeutet, reich zu sein, aber spätestens dann, wenn ich vor ihm stehe, bekomme ich ein neues Gewand. Und jeder wird sehen, dass ich ein Königskind bin. Jeder wird sehen, dass ich dem Reich angehöre, in dem es niemanden an etwas mangelt. Die Probleme sind real. Das Leid ist real. Der Schmerz ist real. Aber die Erlösung ist auch real. Die Rettung ist real. Die Hoffnung ist real. Die Ewigkeit, in der ich keine Probleme mehr haben werde, ist real. Jesus ist real und diese Realität verändert alles. Es verändert meinen Blick. Es verändert mein Klagen in einen Lobpreis. Herr, auch wenn es gerade nicht gut aussieht, ich weiß, dass spätestens in der Ewigkeit alles in Ordnung sein wird, weil du der Gott bist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Unser Leben hier auf dieser Erde ist nur ein kleiner Bruchteil der Ewigkeit. Ich habe uns mal heute etwas mitgebracht. Du siehst das hier bestimmt nicht. Schau dir diesen kleinen Kieselstein an. Wahrscheinlich siehst du jetzt nicht, aber das ist auch der Sinn an der Sache. Und jetzt schau dir mal diese Kirche an, dieses Gebäude, diese Säulen, die Decke, alle Materialien in und um die Kirche herum. Stell dir vor, dieses Gebäude stellt die Ewigkeit dar. Wenn die Kirche die Ewigkeit ist, dann ist dieser Kieselstein unsere Zeit hier auf dieser Erde. Wie oft passt dieser Stein in diese Ewigkeit hinein? Es gibt darauf keine Antwort, weil wie willst du die Ewigkeit messen? Der Name sagt schon aus, es hört einfach nicht auf. Es gibt keine bestimmte Zahl oder einen anderen Wert, mit dem du die Ewigkeit ausdrücken könntest. Was ich hier aus diesem Psalm 73 ziehe, ist, wenn ich zu meinem Gott komme, nimmt er das Problem nicht immer weg, aber zeigt mir genau das auf, was ich euch anhand dieses Kieselsteins zeigen möchte. Alles, was du in deinem Leben so erlebt hast und noch erleben wirst, spielt sich auf diesem kleinen Kieselstein ab. Die Größe des Kieselsteins ist absehbar. Du kannst es genau abmessen. Es ist absehbar, dass dein Leben auf dieser Erde irgendwann endet. All die Dramen in deinem Leben, all die Enttäuschungen, all die Familiendramas, all die schönen Momente, all die traurigen Momente spielen sich hier auf diesem winzigen Abschnitt ab. Als in deiner Jugendzeit ist jetzt zu Ende, das spielt sich hier drauf ab. Als du die Prüfung verhauen hast und dachtest, du hast keine Zukunft mehr, das hat sich alles hier abgespielt. Es sind nicht nur diese kleinen privaten Ereignisse, die sich auf diesem Kieselstein abgespielt haben. 2 Weltkriege. Unzählige weitere Kriege. Von dem Durcheinander, das vor der Schöpfung herrschte, bis zur Entrückung, was noch geschehen wird. Und danach auch noch eine kurze Zeit, alles, was sich hier abspielen wird. Diese Erkenntnis verändert doch den Blick auf die Dinge. Ist das, was in der Ewigkeit sein wird, nicht viel wichtiger als das, was sich hier auf diesem kleinen Kieselstein abspielen wird? Gottes Gegenwart verändert unsere Sichtweise. Gottes Gegenwart lenkt unseren Blick von diesem Kieselstein auf das große Ganze. Er ermöglicht uns einen Blick durch die Brille der Ewigkeit und das macht uns das Leben so viel angenehmer. Dieses kurze Leben, das wir hier haben. Warum laden wir uns so viele Lasten auf uns, wenn wir doch die Wahl haben, uns Jesus unterzuordnen, dessen Joch sanft und dessen Last leicht ist? Es ist nicht so, dass es verboten ist, traurig zu sein. Es ist keine Sünde, traurig zu sein. Es ist keine Sünde, erschöpft zu sein. Wir leben nun mal auf dieser Erde und wir müssen bestimmte Dinge durchmachen. Wir erleben, wie geliebte Menschen sterben. Wir erleben Enttäuschung, Verluste, Trauer, Krankheit, Enttäuschung, Verrat, Verletzung und vieles mehr. Der Blick auf die Ewigkeit lässt meine Trauer aber nicht zu einer Depression werden. Der Blick auf die Ewigkeit lässt meine Krankheit nicht zu einer Ausrede werden, um meinem Gott nicht mehr zu dienen. Der Blick auf die Ewigkeit lässt den Verrat, den ich erlebe, mein Herz nicht versteinern gegenüber denen, die meine Liebe brauchen. Der Blick auf die Ewigkeit stellt sicher, dass meine Enttäuschungen nicht dafür sorgen, dass ich auch andere Menschen enttäusche und nach dem Prinzip Auge um Auge und Zahn für Zahn lebe. Der Blick auf die Ewigkeit zeigt mir, dass das leidvolle Leben nur ein Bruchteil ist von dem, was mich eigentlich erwartet. Es lässt mich zuversichtlich sein, dass bessere Zeiten kommen. Es gibt mir die Erkenntnis, dass mein Leben hier auf dieser Erde etwas Höherem dient. Etwas Höherem als meine persönlichen Wünsche und Verlangen. Und dass ich mich dieser Vision der Ewigkeit hingeben sollte. Und damit wäre ich auch beim dritten Punkt. Wenn du gestärkt wurdest, stärke die anderen. Wenn du gestärkt wurdest, stärke die anderen. Wenn du gestärkt wirst und diesen Blick durch die Brille der Ewigkeit hast, dann lass die anderen um dich herum nicht hängen. Asaf wählt sehr harte Worte aus für die Menschen, die verloren gehen würden, wenn sie nicht das erkennen, was er erkannt hat. Aber es liegt an uns, dass sie gerettet werden. Und Asaf tut das auch im letzten Vers dieses Kapitels. Psalm 73, Vers 28. Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Asaf ist gerettet, er wurde gestärkt. Jetzt tut er das, was wir alle auch tun sollten. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Amen. Asaf erkennt in Gottes Gegenwart, dass die Menschen, die nur den Blick auf diesen Kieselstein haben und nicht an die Ewigkeit denken, irgendwann verloren gehen werden. Aber er tut das, was uns allen von Jesus aufgetragen wurde. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Markus 16, 15. All diejenigen, die ihren Blick zu sehr auf das, was sich hier abspielt, gerichtet haben, sollen die Ewigkeit sehen. Und Psalm 73 zeigt mir, dass unser Leben ein Einblick in die Ewigkeit sein kann. Dass unser Zeugnis ein kleiner Einblick in die Ewigkeit sein kann. Jeder von uns hat eine Geschichte mit Gott, die er anderen erzählen kann. Und diese Geschichte kann die Perspektive deines Gegenübers vollständig verändern. Eine neue Perspektive in Zeiten der Bedrängnis. Das waren die drei Punkte, die ich aus Psalm 73 ziehe. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann suche die Gegenwart Gottes auf. Zweitens, Gebet verändert deine Sichtweise auf das Problem. Drittens, wenn du gestärkt wurdest, stärke die anderen. Jesus Christus lebt. Er lebt in dir und er lebt in mir. Jesus Christus ist die Ewigkeit. Ich bin mir sicher, dass Jesus als Mensch auf dieser Erde auch dieses Problem durchgemacht hat. Er hat seinen Thron verlassen, um hier als Mensch auf dieser Erde zu leben. Er hat die Ewigkeit verlassen, weil er dich und mich auf diesem kleinen Kieselstein so wertvoll fand, dass er alles tun wollte, um uns auch bei sich in der Ewigkeit zu haben. Jesus hat die Ewigkeit verlassen, um uns in unserer Endlichkeit zu begegnen. Und so viele Jahre bereitet er sich auf seinen Dienst vor. Er beginnt seinen Dienst nach langer Zeit der Vorbereitung. Er tut Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder, die in Richtung Ewigkeit zeigen. Aber die Menschen haben es vorgezogen, auf diese kleine Zeit konzentriert zu sein. Anstatt das große Ganze zu sehen und danach zu handeln, sehen sie nur das, was sich hier auf diesem kleinsten Raum abspielt. Aber die Ewigkeit bleibt Ewigkeit, egal was mit ihr gemacht wird. Unzählige Peitschiebe, Nägel durch Hände und Füße, Dornkrone auf dem Kopf. Aber die Ewigkeit bleibt Ewigkeit, egal was mit ihr gemacht wird. Ein dunkles Grab, ein schwerer Stein, Soldaten, die das Grab bewachen. Aber die Ewigkeit bleibt Ewigkeit, egal was mit ihr gemacht wird. 3 Tage nach dem Tod, ein lebloser, einbalsamierter Körper, durchbohrte Hände, durchbohrte Füße. Aber die Ewigkeit bleibt Ewigkeit, egal was mit dir gemacht wurde. Jesus lebt. Dadurch ist unsere Zukunft gesichert. Dadurch ist unsere Ewigkeit gesichert. Nichts kann die Ewigkeit aufhalten. Erst recht nicht diese kleine Endlichkeit. Die Ewigkeit ist unvermeidbar. Es ist unser Auftrag, diese Erkenntnis an alle weiterzugeben, damit niemand verloren geht. Es ist unser Auftrag, den Blick der Menschen auf diese Ewigkeit zu lenken. Jesus ist diese Ewigkeit. Und mit diesem Blick auf ihn erscheint alles in einem anderen Licht. Ich möchte dich heute ermutigen, dran zu bleiben. Gib nicht auf. Komm mit den Dingen, die du siehst, zu Jesus. Wenn du merkst, du gerätst ins Straucheln, komm zu Jesus. Er wird dir eine neue Perspektive geben, die dein Leben lebenswert macht. Er wird dir eine neue Sichtweise geben. Er wird dir eine Perspektive geben, deinen Dienst weiterhin zu machen, ungeachtet der Herausforderungen, die dir andere Menschen bereiten. Ungeachtet der Angriffe durch andere Menschen. Der ganze Kapitel 73 ist ein ehrlicher Bericht eines Menschen wie du und ich mit den Herausforderungen, die du und ich in unserem Dienst und in unserem Leben auch heutzutage noch erleben. Christus allein reicht aus. Alles, was der Mann in Bethesda brauchte, war Jesus. Alles, was die Frau an Blutung litt, brauchte, war Jesus. Und wir lesen sogar das Ende seines Mantels, dass das ausreichte, um sie zu heilen. Durch den Besuch von Jesus auf dieser Erde ist diese Ewigkeit in unsere Endlichkeit gekommen. Wir haben nur diesen kleinen Teil des Mantels gesehen und konnten nicht damit umgehen. Jetzt hat Jesus uns den Heiligen Geist dagelassen. Durch den Heiligen Geist hat er uns ein Stück Ewigkeit dagelassen. All die Dinge, die Jesus getan hat und noch mehr, können wir heute mit Hilfe des Heiligen Geistes tun. Und viele Menschen verstehen das heutzutage noch nicht. Und Petrus hatte diesen Menschen damals etwas gesagt. Erfüllt vom Heiligen Geist antwortete ihnen Petrus: Ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein brauchbar weggeworfen, nun aber gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen, nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Was für ein Perspektivwechsel! Der Stein, der als unbrauchbar weggeworfen wurde, ist jetzt der Stein, der alles fällt. Deine Probleme sind endlich. Nicht nur deine persönlichen Probleme, sondern auch die negativen Dinge, die wir in der Gesellschaft erleben, sind endlich. Irgendwann wird das alles enden. Und wir werden in der Ewigkeit nichts mehr haben, worüber wir uns Sorgen machen müssen. Und ich möchte dich heute ermutigen, für ein Gebet nach vorne zu kommen. Es ist Zeit für eine andere Perspektive. Es ist Zeit für eine neue Sichtweise. Ich möchte gerne für dich beten. Komm nach vorne. Stell dich hier auf. Ich mache das ganz kurz. Um eine neue Perspektive zu erhalten, ist es wichtig, die Lasten abzuladen. Die Lasten, die unseren Kopf nach unten drücken und den Blick auf Jesus verhindern. Komm nach vorne. Was ist es, das dich am Boden hält? Was ist es, das dich daran hindert, deinen Dienst für Gott zu tun? Was ist es, das dich daran hindert, dein Zeugnis zu erzählen? Was ist es, das dich daran hindert, dein Familienleben zu genießen? Was ist es, das dich daran hindert, deine Sichtweise auf die Dinge zu überdenken, obwohl der Heilige Geist dich da auf bestimmte Dinge hinweist? Komm nach vorne. Es ist Zeit für einen Perspektivwechsel. Dein Gang nach vorne soll dem Feind zeigen, dass er nicht mehr über dich bestimmen kann. Dein Gang nach vorne soll dem Feind zeigen, dass du nicht mehr auf das blickst, was er dir aufzeigt. Als Jesus damals gefastet hatte, bevor er seinen Dienst begann, versuchte der Feind Jesus einige Dinge zu zeigen. Er versuchte, die Ewigkeit von der Endlichkeit zu überzeugen. Jesus hat dem damals ein Ende bereitet. Heute soll der Tag sein, an dem dieses Treiben ein Ende findet in deinem Leben. Deine Entscheidung, nach vorne zu kommen, ist deine Antwort an den Feind, dass du nicht mehr auf diese Endlichkeit schaust. Dass du nicht mehr nur auf diesen Kieselstein fixiert bist, sondern auf die Ewigkeit. Der Blick auf die Ewigkeit in dieser endlichen Welt wird dein Leben um vieles einfacher machen. Bist du bereit für deinen Perspektivwechsel? Vater, ich danke dir für alle, die jetzt nach vorne gekommen sind, Herr. Du siehst dieses Verlangen, Herr, nach einem Wechsel. Du siehst dieses Verlangen nach einer neuen Sichtweise, Herr. Du siehst all die Dinge, Herr, die ihren Kopf nach unten halten, Herr, und nicht mehr nach oben schauen lassen zu dir, Herr. Du siehst die Dinge, die ihnen die Sicht auf diese Ewigkeit verbergen, Vater. Vater, wir legen jetzt gemeinsam alles in deine Hände, Herr. Wir wollen immer mehr zu dir kommen, wie wir es auch gesungen haben. Immer mehr wie du, immer mehr von dir, Herr, in unserem Leben, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du jetzt alle erfüllst, Herr, mit deinem Frieden, Herr. Und eine neue Sicht gibst auf die Probleme, Herr. Vielleicht verschwinden die Probleme nicht, aber unsere Sicht auf die Probleme wird verschwinden, Herr. Er wird sich ändern, Herr. Das ist allein durch dich möglich, Herr. Da können wir so viel reden, wie wir wollen, wir können so viel machen, wie wir wollen, aber du bist der Einzige, der die Sicht auf unsere Probleme ändern kann, Herr. Du bist der, der in uns wirkt, Vater. Und dafür danke ich dir, dass du heute mit deiner Gegenwart hier bist, Herr, und deinen Kindern hilfst, Herr. Ich danke dir für diesen Perspektivwechsel, Herr. Herr, wir wollen durch die Brille der Ewigkeit auf die Dinge in dieser Welt schauen, Herr. Das wird uns helfen, ruhig zu bleiben in Situationen, in der unsere Ruhe benötigt wird, Herr. Das wird uns helfen, Liebe zu zeigen in Zeiten, in der wir vielleicht nur mit Hass und mit Entgegnungen beschmissen werden, Vater. Vater, ich bitte dich, uns vorzubereiten für die Momente, in denen wir gefragt sind, Herr, in denen wir durch deine Ewigkeit blicken sollen, Vater. Dass du uns stärkst für diese Momente, dass du uns in diesen Momenten den Mut gibst, Herr, das zu sagen, was du willst, und dass du uns eingehend segnest, Vater. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen, Herr. Ich bitte dich jetzt heute, jeden Einzelnen zu segnen, Herr, der nach vorne gekommen ist und diesen Entschluss gefasst hast, Herr. In Jesu Namen bete ich dafür. Amen.